Ja, wir wollen uns heute Morgen noch dem Johannesevangelium zuwenden. Wir haben schon viele gute Gedanken gehabt. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Wir haben das Johannesevangelium angefangen und zunächst die Frage gestellt, warum wir überhaupt 4 Evangelien, 3 sind schon geschrieben worden, warum schreibt Johannes extra noch ein 4. Es geht zurück auf 5. Mose 19, Vers 15.
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, sondern aus der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache suchen.
Es ist also ein Prinzip, was in der Tora im Alten Testament festgehalten wurde, dass wichtige Aussagen durch mehrere Zeugen bezeugt werden sollen. Wenn ihr nun steht, 2 oder 3 Zeugen, ist das nicht ausreichend, dass wir 3 Evangelien haben? Wir sehen, dass bei den 4 Zeugen, bei den 4 Evangelien, 2 mal 2 Zeugen sind. Um damit zu bekunden, es ist ein vollkommen glaubwürdiges Zeugnis. 2 Jünger Jesu, Matthäus und Johannes, und 2 Mitarbeiter, anerkannte Propheten der damaligen Zeit, Lukas und Markus, die das Wesen Jesu und seine Taten bezeugen. Ein weiterer Aspekt ist, dass jedes Evangelium einen anderen Schwerpunkt legt, eine andere Seite von Jesus betont, eine unterschiedliche Besonderheit. Im Matthäus-Evangelium wird Jesus besonders als der König beschrieben, im Markus-Evangelium besonders als der Diener. Man sieht hier, man König und Diener sieht ein gewisses Kontrastpaar. Lukas beschreibt Jesus als den Menschen, Johannes beschreibt Jesus als Gottes Sohn. Auch hier wieder ein besonderes Kontrastpaar. Mensch und Gott. Wir haben dann gesehen, wie das Evangelium schon vermuten lässt. Der Autor ist Johannes. Adressat, er schreibt es an Ungläubige, nicht an Gläubige. Er schreibt es zu Ende des 1. Jahrhunderts aus Ephesus und er schreibt es mit dem Ziel, Menschen weltweit zum ewigen Leben zu führen. Und das tut er durch den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und deswegen betont er die Gottheit Jesu so besonders. Der Kernvers oder die Verse finden wir in Johannes 20, Vers 30 und 31, wo es heißt:
Und viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Wir haben das Johannes-Evangelium angeguckt und sind dabei und haben eine Frage vorweggestellt, nämlich, was konkret muss jemand hören und tun, um dieses Leben, dieses ewige Leben zu bekommen? Mit dieser Fragestellung gehen wir das Evangelium an und haben in den ersten Versen gesehen, dass wir als erstes Gottes Maßstäbe anerkennen müssen. Dafür steht Johannes der Täufer, der die Buße verkündigt. Jeder Mensch, egal ob er zum Volk Israel gehört oder nicht, Johannes der Täufer trat in Israel auf, wo die Menschen meinten, durch ihre Abstammung, dadurch, dass sie Nachkommen Abrahams sind, schon mit Gott versöhnt zu sein. Richtig ist, die waren durch die Volkszugehörigkeit in einem Bund mit Gott, aber sie haben leider diese Bundesbedingungen nicht erfüllt. Auch sie mussten anerkennen, dass jeder von ihnen ein Sünder vor Gott ist und getrennt von Gott. Das gehört zu dem Maßstab Gottes nicht, dass man zum Volk Israel gehört, sondern dass man anerkennt, dass man Sünder ist und demzufolge auch Hilfe braucht, um mit Gott versöhnt zu werden, einen Retter, griechisch, hebräisch, ein Messias, den angekündigten Erlöser. Der zweite Punkt, den wir ganz konkret in den ersten Versen sehen, ist, dass wir, nachdem wir die Maßstäbe Gottes anerkannt haben, die Botschaft des angekündigten Retters, des Messias, annehmen müssen, glauben müssen. Und nur durch das Aufnehmen dieser Botschaft ist Sündenvergebung möglich, wird sie gewährt. Andere Worte dafür, Neugeburt oder Reinigung, die Gemeinschaft mit Gott, nur durch das Annehmen dieser Botschaft des Messias. Und darüber hinaus, der Messias wird nicht nur wie Johannes des Täufers mit dem Wasser taufen, sondern er wird mit Heiligen Geist taufen, darin schon angekündigt, die Belebung, die Befähigung durch den Heiligen Geist, den diejenigen, die diese Botschaft glauben werden, des Messias, dann empfangen werden. Johannes der Täufer taufte ja, damit die Juden, wie die Leute, die zu ihm kamen, die Botschaft gesagt kriegen, dass sie nicht durch die Volkszugehörigkeit mit Gott versöhnt sind, sondern dass sie die Bundesbedingungen, dass sie das Gesetz erfüllen müssten. Aber wer das erkannte, dass er es nicht tut, ließ sich taufen von Johannes und bekannte damit, dass er ein Sünder ist und die Maßstäbe Gottes nicht erfüllt. Jesus Christus kam auch zu Johannes und ließ sich taufen, nicht um damit zu zeigen, er ist Sünder, sondern um zu zeigen, auch er, der nicht sündigt, ist der einzige Mensch, erkennt die Maßstäbe Gottes an. Deswegen ließ er sich taufen, nicht um Sünde zu bekennen oder zu dokumentieren, sondern um zu zeigen, dass er sich auch unter die Maßstäbe Gottes stellt. In dem Moment, wo er sich taufen lässt, kommt ja der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. Und das hatte Gott vorher dem Johannes, dem Täufer, gesagt, auf denjenigen, auf den du den Heiligen Geist vom Himmel wie eine Taube kommen siehst, derjenige, das ist der Messias, das ist der angekündigte Retter. Johannes sieht seinen Cousin, Jesus ist sein Cousin, kommen, tauft ihn und sieht den Heiligen Geist auf ihn kommen. In dem Moment begreift Johannes der Täufer, dieser Mensch, Jesus Christus, sein Cousin, ist der von Gott auserkorene, von Gott getäufte Messias, das ist der Retter. Kurz danach lesen wir dann in Vers 35, und das ist der Text für heute, 35 bis 39.
Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seine Jünger. Und mit dem auf Jesus blickte, der vorübergehend sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als er bei Jesus sich umwandte und die Nachfolgen sah, sprach er zu ihm, was tust du? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Er schrie zu ihm, komm und seh. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde.
Ja, diesen Text wollen wir jetzt ein bisschen durchdenken, Stück für Stück, Vers für Vers betrachten und überlegen, was wird damit ausgesagt. Am folgenden Tag, das ist der Tag, der auf den Vorhergehenden folgte. Der Vorhergehende folgte auf die Taufe von Jesus. Also der zweite Tag nach der Taufe von Jesus, der zweite Tag, nachdem Johannes der Täufer erkannt hatte, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist, das Lamm Gottes, auf dem die Schuld der Welt gelegt wird. Wir erinnern uns an diese Bedeutung des Lammes. Das geht zurück auf das Passahlamm, was den Juden klar war, dass das Passahlamm die Sünde bedeckt. Und wenn Jesus jetzt als das Lamm Gottes bezeichnet wird, ist klar, dass er die Sünde der Welt trägt, tragen soll. Aber wir sehen jetzt, dass Johannes der Täufer Jünger hatte. Zwei seiner Jünger, die sagte etwas. Es ist gut, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was Jünger überhaupt sind. Wir kennen das so, wir lesen das, nehmen das wahrscheinlich relativ einfach an, aber es ist gut, darüber nachzudenken. Zu Jüngern würden wir heute wahrscheinlich Studenten oder Auserwählte sagen. Jünger sind junge Menschen, die mit der Bereitwilligkeit, mit der Bereitschaft und der Erwartung kommen, etwas zu lernen. Jünger sind Leute, die bereit sind, ihre normalen Lebensumstände zu verlassen, um bei einem Lehrer zu sein. Und sie sind bereit dazu, weil sie kompromisslos von der Botschaft dieses Lehrers überzeugt sind. Wichtig ist vielleicht auch, dass wir uns die Umstände der damaligen Zeit und Kultur vor Augen führen, um es richtig zu verstehen. Damals war es üblich, dass die jungen Leute zwischen 14, 16, 18, 20 heirateten. Heute ist es deutlich später, damals war es früher. Also, wenn ein junger Mensch mit 18 geheiratet hatte, und dann Kinder bekommen hatte, ist es nicht verantwortungslos, wenn er, wir lesen später, als Jesus 30 war, in dem Moment, wo er getauft wurde oder einen öffentlichen Dienst antrat, wenn dann Jünger ihm oder Johannes nachfolgen, die auch knapp unter 30 sind, Ende 20, und die verheiratet waren, dann ist es nicht, muss es nicht verantwortungslos sein, dass sie Jesus nachfolgen und Frauen und Kinder zu Hause lassen, wie zum Beispiel wie Petrus, sondern wenn man sich die Gegebenheiten vor Augen führt, dann waren sie sicherlich ungefähr 10 Jahre verheiratet. Die Kinder, auch wenn sie mehrere hatten, waren aus dem Krabbelalter raus. Und in der damaligen Kultur, wo es normal war, dass man durch die Eltern, Schwiegereltern unterstützt wurde oder sogar da wohnte, muss es nicht verantwortungslos sein, seine Frau als Vater für eine Zeit allein bei den Eltern zu lassen, um einer wichtigen Botschaft nachzufolgen. Also, Jünger sind junge Menschen, bereit zu lernen, bereit, ihre normalen Lebensumstände zu verlassen. Das muss nicht verantwortungslos sein, kann natürlich, aber muss nicht. Und die kompromisslos bereit sind, der Botschaft ihres Lehrers zu folgen. Johannes hatte solche Jünger, und ihn sagte jetzt, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Die folgen jetzt Jesus nach. Und die fragen uns, Mensch, ist das ein bisschen treulos? Erst rennt sich Johannes dem Teufel hinterher, jetzt sagt der es und jetzt geht sie hinter Jesus hinterher. Ist es nicht ein bisschen wankelmütig? Dafür ist es auch wichtig, sich vor Augen zu führen. Warum sind sie Johannes dem Teufel nachgefolgt? Weil Johannes ihnen erklärt hat, ihr seid Sünder, ihr braucht einen Retter, ihr braucht den Messias. Und jetzt sagt ihnen, Jesus ist genau der, auf den ihr wartet. Jesus ist der Messias. Also es ist absolut konsequent und folgerichtig, dass sie jetzt Jesus nachfolgen und nicht mehr Johannes dem Täufer. Also nicht wankelmütig, sondern konsequent und folgerichtig. Sie folgen Jesus nach und Jesus tritt sie um und fragt sie, was sucht ihr? Jedem ist klar, dass diese Frage nicht wörtlich gemeint ist, sondern einen übertragenen Sinn hat. Jesus dreht sich um und denkt sich, Mensch, die rennen hinter mir her, suchen, die haben sie aufs verloren, die gucken alles nur zum Sandboden hier. Jesus, als der Allwissende, will auch nicht ihre Gedanken erfahren, sondern er will, dass sie ihre Gedanken in Worte fassen. Warum? Jesus kennt ihre Gedanken, aber ihre Mitmenschen, der andere Jünger, weiß von dem einen nicht, was gerade in dem vorgeht. Manchmal, wenn wir Menschen gut kennen, ja, können wir ungefähr ihre Gedanken wissen. Wir sagen, wir können ihre Gedanken lesen, das können wir natürlich nicht, aber das wissen wir aus Erfahrung. Manchmal ahnen, vermuten, ja, und sagen, dann wissen wir, was jemand denkt, weil wir ihn gut kennen. Jemand, der den anderen nicht gut kennt, weiß nicht, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Deswegen, übrigens waren Menschen einzigartig in der ganzen Schöpfung, können wir unsere Gedanken in Worte fassen. Das ist nicht immer einfach, dem einen fällt es leichter, mir schneller, bei anderen nicht, aber wir Menschen haben die Möglichkeit, unsere Gedanken in Worte zu fassen. Und nur so können wir sie einander mitteilen. Auch für uns heute eine wichtige, ja, wir profitieren davon, dass die Jünger damals ihre Gedanken in Worte gefasst haben. Denn nur so konnten sie aufgeschrieben werden. Nur so können wir heute davon profitieren. Also, wenn Jesus sagt, was sucht ihr, was meint er denn eigentlich damit? Er fragt, was wollt ihr eigentlich? Warum folgt ihr mir nach? Oder noch konkreter, er stellt ihnen die Frage, wofür wollt ihr euer Leben einsetzen? Wofür lebt ihr? Und diese Frage, die Jesus den Jüngern stellt, stellt uns heute Morgen der Heilige Geist auch. Die persönlich. Wofür willst du dein Leben einsetzen? Deine Zeit, deine Kraft, deine Fähigkeiten. Wofür lebst du? Wir kommen zurück zu den Jüngern. Sie sprachen dann daraufhin zu ihnen. Rabbi, wo wohnst du? Sie nennen ihn Rabbi, das heißt Lehrer, eine ehrfurchtsvolle Form, einen Lehrer anzusprechen. Man könnte auch Rabuni sagen, das sagt zum Beispiel Maria Magdalena am Grab. Das ist etwas persönlicher, aber auch sehr ehrfurchtsvoll. Dann gibt es noch den Begriff Herr, was Kyrios heißt, wo eigentlich, wenn es auf Jesus bezogen ist, klar drin ist, dass man ihn als Gott anerkennt. Diesen Begriff gebrauchen sie hier nicht. Hier sagen sie Rabbi, das kann auch für andere Lehrer gebraucht werden, das hat nichts mit Göttlichkeit zu tun. Also, daraus kann man sehen, sie sind etwas skeptisch, sie prüfen, aber sie sind noch nicht überzeugt, dass Jesus der Messias, der Retter, Gott selber ist. Menschliche Erwartung, wenn Gott auf der Erde ist, als Mensch, wie wird es aussehen? Wie sieht Gott hier auf der Erde aus? Wie wohnt Gott auf Erden? Deswegen gehen sie ihm hinterher, prüfen ihn, gucken sich das genau an. Hier im Johannesevangelium wird nicht gesagt, wie Jesus in der Zeit gewohnt hat. An anderer Stelle in Lukas 9 zum Beispiel lesen wir in Vers 58.
Und Diese sprach, die Füchse haben Klingen und die Vögel des Himmels haben das da. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann.
Wir wissen, dass Jesus Christus als Mensch hier auf Erden nicht in Prunk in einem Palast gewohnt hat. In Armut in Bethlehem in Stall geboren oder an der Hülle, dann aufgewachsen erst in Ägypten, dann in Nazareth. Und jetzt kriegen wir hier gesagt, dass Jesus selber sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn der Menschen hat nichts, wie er sein Haupt tätigen kann. Das heißt nicht, dass Jesus immer draußen übernachtet hat, ohne die Kopfkissen und ohne Bett. Aber auf jeden Fall heißt es, er hat nicht in Prunk in einem Palast gewohnt, in Annehmlichkeit, sondern er hat in Armut, in Bescheidenheit hier als Mensch auf Erden gelebt. Gott auf Erden, in dieser Armut, passt das zusammen. Wie reagieren die Jünger darauf? Ihre Erwartung war sicherlich, wenn Gott Mensch wird und hier auf Erden lebt, der mächtige Gott, der alles geschaffen und gemacht hat, dann muss es irgendwie in Saus und Braus und Luxus sein. Aber an Jesus sehen sie, er lebt in Bescheidenheit und Armut hier auf der Erde. Was werden sie gedacht haben? Lesen 7,7 bei ihm. Sie sind nicht weggerannt. Sie haben nicht gesagt, unsere Erwartungen stimmen nicht mit dem überein, was wir sehen. Und deswegen kann es gar nicht der Messias sein, sondern aus irgendwelchen Gründen sind sie da geblieben und haben ihre Erwartungen dem, was sie gesehen haben, untergeordnet. Es war nicht im Widerspruch generell zu dem, was über den Messias angekündigt war. Es war aber anders als ihre Erwartung. Wir haben auch gesehen hier in diesem Text, oder man kann es sehen, weil ich davor übergangen, die Aussage Jesus kommt und sieht. Jesus scheldet sie nicht, schimpft sie nicht aus, dass sie ihn nicht sofort als Messias annehmen und die Sonne ihn prüfen wollen. Er sagt, guckt euch das Ruhe an. Guckt euch das an und prüft. Und das tun sie auch und ordnen ihre Erwartungen dem unter, was sie als realisiert ansehen. Okay, gehen wir kurz auf die nächsten Satz hier ein. Scheinbar wie am Rande, es war aber um die 10. Stunde. Um das richtig zu verstehen, habe ich es mal folgendermaßen aufgeschrieben. Es gibt ein hebräisches Zeitsystem und ein römisches Zeitsystem. Das, was wir kennen, was um 0 Uhr morgens beginnt. Das hebräische Zeitsystem beginnt mit dem Sonnenaufgang und geht bis zum Sonnenuntergang, denn diese Zeit wird in 12 Stunden eingeteilt. Sonnenaufgang, ein bisschen allgemein und verkürzt, vereinfacht gesprochen, ist die erste Stunde. Ja, das ist für uns ungefähr 6 Uhr nach unserem Zeitsystem, nach dem römischen, in dem wir leben. Die 9. Stunde oder die 3. Stunde ist demzufolge 9 Uhr. Und in Markus 15 zum Beispiel, Vers 25, lesen wir, dass die Kreuzigung Jesu um die 3. Stunde war. Das heißt um 9 Uhr morgens. 3 Stunden war es dann, hing am Kreuz bis zur Finsternis. Dann kam 3 Stunden die Finsternis. Dieses hebräische Zeitsystem wird in den sogenannten synoptischen Evangelien, gleich sprechenden Matthäus, Markus, Lukas, verwendet. anders im Johannesevangelium. Dort wird das römische Zeitsystem verwendet und dort ist die erste Stunde, beginnt um 0 Uhr, wie wir das kennen. Und dann im Text steht, dass es die sechste Stunde ist, wie es zum Beispiel in Johannes 19, Vers 14 von dem Prozess Jesus, von dem Verhör beschrieben ist. Ist das nicht nach der Kreuzigung, wie man oberflächlich denken könnte, nach der dritten Stunde, sondern es ist, wenn wir es umrechnen, 6 Uhr zu 9 Uhr vor der Kreuzigung, klar, wie man erwartet hat. Wenn man diese unterschiedlichen Zeitsysteme nicht beachtet, würde man genau in diesen der Bibel denken, hier ist ein offensichtlicher Widerspruch. Und wir, die wir nicht an die die wir an die Unfehlbarkeit der Bibel glauben, würden dann vielleicht sagen, abschreib Peter, Zahlendreher, kein Problem. Aber auch Zahlendreher und anerkannte Abschreibfehler zerstören oder untergraben unser Vertrauen in die absolute Verlässlichkeit der Bibel. Wenn in der Bibel was steht, ist es gut nachzugucken, das steht in den Urtexten, und nicht anzunehmen, dass Zahlendreher oder irgendwas ist, sondern dass dahinter etwas steht, was wir vielleicht nicht begreifen zu dem Zeitpunkt. Hier ist es ein unterschiedliches Zeitsystem zwischen den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und dem Johannesevangelium. Okay, wir fassen zusammen. Johannes der Täufer erkennt Jesus Christus als den angekündigten Messias, als den Retter, den auch die Juden brauchen, weil sie Sünder sind und Vergebung, Versöhnung mit Gott brauchen. Johannes der Täufer weist dann die Jünger darauf hin, dass Jesus der Messias ist. Die Jünger prüfen darauf hin, ob Jesus wirklich der Messias ist. Sie gehen ihm nach, gucken sich das genau an. Jesus scheltet sie nicht, sondern er sagt uns in einem Wort, wir durchaus unseren Verstand gebrauchen sollen, um zu prüfen, ob Jesus der Messias ist, aber dass unser Verstand, vor allem unsere Erwartungen, nicht absolut setzen, nicht höher setzen als das, was Gott selber macht und uns offenbart. Viele Menschen, besonders in der muslimischen Welt, setzen ihre Erwartungen, zum Beispiel, dass Gott nicht sterben kann oder dass Gott nicht Mensch werden konnte, erstmal, dass wir, Gott kann natürlich nicht sterben, aber Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und das sagen viele Menschen, das geht gar nicht. Und wenn sie das absolut setzen und sagen, ich denke, Gott kann nicht Mensch werden, und deswegen ist die Bibel und ist die Offenbarung Gottes Quatsch, ich nehme das nicht ernst, setze ich meinen Verstand, meine Vorstellung absolut über das, was Gott geoffenbart hat, dann kann ich es im Gegenteil natürlich nicht annehmen und kann nicht errettet werden. Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat bringen, das Werner Heisenberg zugeschrieben wird, Anfang des 19. Jahrhunderts, ein Physiker und Nobelpreisträger, und deswegen ist dieses Zitat wahrscheinlich einigermaßen bekannt. Der sagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. A heißt gegen und theistisch gegen Gott. Macht ungläubig, dass man sagt, es gibt Gott nicht. Aber auf dem Grunde des Beckers wartet Gott. Das heißt, und damit meinte er, oberflächlich betrachtet, schnell, ein bisschen, halb, könnte man denken, dass es keinen Gott gibt. Wer aber genau nachprüft und er benutzt hier das Wort Naturwissenschaft, heute wird lieber Wissenschaft gesagt, es hat wenig mit Natur zu tun, nachprüfbaren Dingen, meisten Teilen wird dann darunter, ja, stehen halt doch Philosophie und Menschen, menschliche Überlegung. Naturwissenschaft heißt Dinge, die durch Experimente nachgeprüft werden können, immer und immer wieder genauso geschehen. Keine Annahmen und Philosophien und Überlegungen. Wer das genau prüft und wird erkennen, dass die Naturwissenschaft, dass die wirklich nachweisbaren, wiederholbaren Dinge in keinem Punkt dem widersprechen, was Gott uns in seinem Wort offenbart. Wenn man das oberflächlich betrachtet, könnte man manche Dinge so empfinden, manchmal oft wird es so dargestellt, aber wenn das genau prüft, wenn diesen Becher, wie es im Bild heißt, bis zum Ende austrinkt, der wird zu der Überzeugung kommen, wie die Jünger dann später kommen, dass Jesus nämlich der Messias ist. Ich möchte schließen mit der Frage, die der Heilige Geist uns durch diesen Text stellt, nämlich, wofür willst du dein Leben einsetzen? Bist du bereit zu prüfen? Hast du Jesus Christus als Gottes Sohn, als den Messias schon erkannt? Hast du es geprüft? Oder bist du noch bei dem ersten Schluck? Amen.